DW Wissen.
Hallo und herzlich willkommen zur Wissenschaft. Mein Name ist Gudrun Heise. Unsere Themen heute: Südafrika, wenn Heizen und Kochen zu einer tödlichen Gefahr werden. Bhopal, wie leben die Menschen dort fast 30 Jahre nach dem weltweit größten Chemieunfall? In unseren Wissenschaftsnachrichten erfahren Sie unter anderem, was die Stacheln des Baumstachelschweins mit medizinischen Instrumenten zu tun haben. Und Nachlese zu Doha. Im Studiogespräch mit meiner Kollegin Anne Almeling werfen wir einen etwas anderen Blick auf die Weltklimakonferenz, bei der die Ergebnisse ziemlich mager waren und die der Gipfelpräsident Abdullah Atiyah am 7. Dezember mit einem Schlag beendet hat.
No objection!
Die Fortschritte sind nicht so groß gewesen, wie man es sich vielleicht hätte erträumen können.
Es gibt zu wenig Finanzierung für die Länder, die schon jetzt vom Klimawandel betroffen sind.
Ich glaube, der Prozess hat sich erschöpft, indem dass man jedes Jahr der Weltöffentlichkeit erklärt, man hat Fortschritte im Kampf gegen den Klimawandel erzielt, aber am Ende kommt nichts dabei heraus.
Meine Kollegin Anne Almeling war in Doha zum Weltklimagipfel und ist jetzt hier bei uns im Studio. Anne, ist das auch dein persönlicher Eindruck, was wir da gerade gehört haben? Am Ende kommt nichts dabei raus?
In Doha war ganz deutlich zu spüren, dass die Klimakonferenz wirklich nur sehr langsam in die Gänge kommt. Viele Beobachter haben davon gesprochen, dass der politische Wille fehlt, wirklich was zu verändern. Und mein Eindruck war eigentlich ganz genauso. Bis zum Schluss kam kein Schwung in die Verhandlungen. Und wie auch in den Klimakonferenzen zuvor, ist die Konferenz in die Verlängerung gegangen. Es gab trotzdem am Ende nur ein mageres Ergebnis. Und viele waren darüber fast erleichtert, weil die Erwartungen ohnehin schon so gering waren.
Hast du denn den Eindruck gehabt, dass viele Konferenzteilnehmer konferenzmüde sind und vielleicht sogar meinen, dass weitere Klimakonferenzen vollkommen überflüssig sind?
Also wenn man sieht, was für Aufwand betrieben wird, kann man schon den Eindruck bekommen, dass Klimagipfel eigentlich nur dazu da sind, nur noch mehr CO2 zu produzieren. Aber so ein Gipfel ist natürlich Teil eines langen Prozesses. Ich habe darüber mit Regine Günther vom WWF gesprochen und sie meint, dass die Klimakonferenzen durchaus wichtig sind.
Man muss einfach sehen, was wir in den letzten 10 Jahren erreicht haben. Das ist gerade, wenn wir auch als Deutsche gucken, gigantisch.
Regine Günther meint damit unter anderem das europäische Emissionshandelssystem und auch verbindliche Emissionsreduktionen. Und eine ganze Reihe von Teilnehmern an der Konferenz ist der Meinung, dass man für solche Ergebnisse genau diese Konferenzen braucht und eben auch persönliche Begegnungen.
Bei über 190 Ländern, die beim Klimagipfel vertreten waren, wie muss man sich denn da persönlichen Austausch vorstellen?
Naja, die Delegationen der einzelnen Länder, die tagen hinter verschlossenen Türen. Da hat man natürlich keinen genauen Einblick. Aber es gibt auf so einer Konferenz großen Austausch, natürlich auch mit den NGOs, mit den Vertretern der NGOs. Es gibt sehr viele persönliche Kontakte, die man natürlich über E-Mails oder über Skype-Konferenzen sonst auch nicht erleben kann. Und dazu kommen auch Appelle einzelner Delegationsmitglieder, die natürlich auf so einer Konferenz eine ganz viel stärkere Wirkung entfalten.
Die NGOs, die da vertreten waren, die meisten müssen doch mittlerweile ziemlich frustriert sein. Wie war denn da die Stimmung hinter den Kulissen?
Also gerade bei denjenigen, die schon viele Klimagipfel mitgemacht haben, da hat man gegen Ende der ersten Woche ziemlich viel Ungeduld auch gespürt. Ist ja kein Wunder, die Zeit läuft und nichts bewegt sich. Aber die jungen Aktivisten, gerade die, die beim Klimagipfel zum ersten Mal dabei waren, die haben sich davon eigentlich gar nicht beeindrucken lassen. Ich war ganz erstaunt, mit wie viel Engagement die dabei waren. Judith Gebbe von You Think Green zum Beispiel will dagegen ankämpfen, dass die Politiker sich nicht auf einen wirksameren Klimaschutz einigen können.
Ja, ich glaube, das ist schon fast die Motivation, dass sie so langsam arbeiten und dass ich mir einfach sage, hey, wenn ihr es nicht hinkriegt, mache ich es eben selber. Und zu sagen, ja gut, auf internationaler Basis passiert nicht viel, aber das heißt nicht, dass wir hier nicht was verändern können.
Judith hat zusammen mit einer Gruppe von Jugendlichen aus aller Welt auf dem Souk von Doha einen Baum der Hoffnung aufgestellt. Jeder konnte da so seine Wünsche für einen besseren Klimaschutz auf Papierblätter schreiben. Und damit haben die Jugendlichen eine ganze Menge Aufmerksamkeit bekommen. Die sind auch zu Hause aktiv und man merkt ihnen einfach an, wie wichtig ihnen das Thema Klimaschutz ist. Auch die arabischen NGOs haben sich sehr engagiert. IndiAct zum Beispiel, das ist ein Zusammenschluss von unabhängigen arabischen Klimaschutzaktivisten, die haben den Gipfel ziemlich aufgemischt, zum Beispiel mit Flashmobs. Und das hat gezeigt, dass Klimaschutz so langsam auch ins Bewusstsein der Bevölkerung kommt, also ins Bewusstsein der arabischen Bevölkerung, auch wenn sich das in der Berichterstattung nicht immer gleich widerspiegelt.
Was hast du denn in Katar noch erlebt? Gibt es irgendwas, an das du ganz besonders gerne zurückdenkst oder auch nicht?
Wenn ich an Doha denke, dann kommen mir sofort die Shuttlebusse in den Sinn. Es gibt ja in Katar kein Verkehrsnetz und das bedeutet, dass alle mit dem Auto fahren oder eben die Konferenzteilnehmer, ungefähr 15.000 Menschen, mit den Shuttlebussen unterwegs waren. Da gab es natürlich extrem viele Abgase, viel CO2, viel Verkehr. Die Busse waren total klimatisiert, sind nur sehr langsam vorangekommen, weil es eben ja so viel Verkehr gibt. Das war also ein sehr wenig effizientes System. Bis 2022, wenn die Weltmeisterschaft in Katar stattfindet, da muss noch einiges passieren, glaube ich, in Sachen Organisation und vor allem in Sachen Umweltschutz.
Meine Kollegin Anne Almeling mit persönlichen Eindrücken zum Weltklimagipfel in Doha. Vielen Dank, Anne. In den Industrienationen ist es vollkommen alltäglich und normal. Strom kommt aus der Steckdose, Wärme aus Gastherm. Wir nutzen alle möglichen Formen von Energie und es funktioniert. Wir kochen, backen und heizen, alles kein Problem. Für viele Menschen aber ist es ein Problem und zwar für rund 2,7 Milliarden. Die sind nämlich auf Kohle angewiesen, auf Petroleum und auf Gaskocher. Und die entwickeln oft jede Menge Rauchgas, im schlimmsten Fall auch noch in geschlossenen Räumen. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO kostet das beständige Einatmen giftiger Rauchgase jedes Jahr 2 Millionen Menschen das Leben. Vor allem in armen Siedlungen und Slums gehören chronische Atemwegserkrankungen bei Erwachsenen und Lungenentzündungen bei Kindern unter 5 Jahren mit zu den häufigsten Todesursachen. Das deutsch-südafrikanische Forschungsprojekt Energie hat sich jetzt dem Gesundheitsrisiko Energiearmut angenommen. Die Forscher sind auf der Suche nach sicheren Energiequellen für all diejenigen, für die eine Steckdose ein unerreichbarer Luxus ist. Richard Fuchs hat die Forscher durch ein Armenviertel im südafrikanischen Johannesburg begleitet.
Dieses Hämmern ist ein Aufschrei. Joe Baleka führt die Gruppe deutscher und südafrikanischer Forscher an den Ort, an dem in der Nacht in Johannesburgs größtem Armenviertel Alexandra ein Feuer gewütet hat. Wieder versuchen Bewohner bei Tagesanbruch verzweifelt, die Reste ihrer Behausungen mit Hämmern zu reparieren. Zielstrebig läuft Joe, Sozialarbeiter Mitte 40 mit schlaksiger Statur, auf ein Ziegelhäuschen zu, die Welt von Doris Shai und ihren Kindern. Um sie herum Shacks, selbstgezimmerte Hütten aus Wellblech, Plastik, Styropor und Pappkarton.
Wahrscheinlich ist das Feuer hinterm Haus ausgebrochen. Aber auch hier musste das Metalldach runter, um ein Glutnest zu löschen. Die Frau und ihre Kinder hatten Glück, dass sie in einem Haus aus Ziegelsteinen wohnen.
Sonst wäre das Haus abgebrannt.
Definitiv.
Joe Baleka weiß, von was er spricht. Er ist im früheren schwarzen Township Alexandra aufgewachsen, lebt hier noch immer. Seit Jahren kümmert er sich mit der Paraffin Safety Association um Brandopfer, vor allem um die Ärmsten der Armen. Und arm, das ist die überwältigende Mehrheit der über 600.000 Menschen, die in Alexandra hausen. Reguläre Stromanschlüsse gibt es kaum, gekocht und geheizt wird mit Petroleum oder Gas, mit Kohle oder Holz. Das vergiftet die Atemwege bereits der Kleinsten, sagt Joe, und ist, wie die weit verbreiteten Petroleumkocher, eine tickende Zeitbombe.
Nach nur 50 Minuten Betrieb gehen die Petroleumkocher oft in Flammen auf, weil der Petroleumtank nicht feuerfest ist. Das heißt, erreicht der Tank den Siedepunkt, explodiert das Gerät, ohne Vorwarnung.
Erst brennt eine Hütte, dann eine ganze Nachbarschaft. Genau so, wie es hinter Doris Shays Haus passiert ist. Fassungslos stehen hier 16 Familien vor den Trümmern ihrer Existenz. Rund um den kleinen Innenhof ragen die Reste verkohlter Blechhütten empor, Berge von pechschwarzem Schutt davor. Noch ist die Brandursache nicht endgültig geklärt. Für Joe Baleka, dessen Markenzeichen ein unverwüstliches, einnehmendes Lächeln ist, steht aber fest, das deutsch-südafrikanische Wissenschaftsprojekt Energie muss die Entwicklung sicherer, bezahlbarer Energiequellen vorantreiben. Eine Aufgabe, der sich mit deutscher Unterstützung das CITAS Center am anderen Ende der Stadt widmet. Auch hier in den Laboren der Universität Johannesburg qualmen Kohle, Gas und Petroleumfeuer. Allerdings zu Forschungszwecken, sagt James Robinson.
Wir gehen davon aus, dass jedes Jahr 2 Millionen Menschen allein an den Folgen der giftigen Rauchgase sterben. Deswegen betrachten wir Forscher die Effizienz und die Emissionen solcher Geräte, damit Hersteller endlich sichere, saubere und bezahlbare Lösungen für die Ärmsten anbieten können.
Damit Sicherheit erschwinglich wird, entwickeln die Forscher am CITAS Center neue Sicherheitsstandards, mit denen Hersteller sichere Geräte billiger in den Markt bringen können. Doch nicht nur Ingenieurskunst werde gebraucht, sagt Professor Harold Annegarn, Leiter des Energieprojekts auf südafrikanischer Seite. Auch mehr Wissen über Feuerungstechniken könne helfen, um die Rauchbelastung in Alexandra drastisch zu reduzieren. Er beugt sich im Labor über 2 nebeneinander stehende Imbaulas, also alte 20 Liter Metalleimer, die mit Kohle gefüllt von den Ärmsten im Winter zum Heizen und Kochen genutzt werden.
Put the paper at the bottom and then wood kindling and to put the coal on top.
Wir demonstrieren jetzt 2 unterschiedliche Methoden, Feuer zu machen. Die herkömmliche, bei der Papier unter der Kohle angezündet wird, und die zweite Methode, bei der die Kohle auf den Boden gelegt wird und obendrauf, also entgegen der eigenen Intuition, werden Papier und kleine Holzreste als Anzünder benutzt.
Im ersten Eimer, also dem Eimer mit dem Papier unter der Kohle, brennt das Feuer schnell. Dafür steigt sofort dicker, gelblicher und auch giftiger Rauch auf. Im zweiten Eimer dauert es länger, bis es brennt.
Dafür brennt die Kohle jetzt beinahe ohne Rauch.
Basa Magogo-Methode nennt Annegarn das, also Feuer machen wie die Großmutter. Die Methode vermeidet giftige Rauchgase, besonders das für die meisten Rauchgasvergiftungen verantwortliche Kohlenmonoxid. In Alexandra kann diese Methode Leben retten, sagt der Forscher nachdenklich. Diese Botschaft hat auch Sozialarbeiter Joe Baleka im Gepäck, wenn er Tag für Tag durch die engen Gassen des Hüttenlabyrinths in Alexandra streift. Er hat Sicherheitstrainings konzipiert, dabei erklären Mentoren den Bewohnern, wie sie gezielt Risiken umgehen, gesünder leben, trotz widrigster Bedingungen.
We don't want to see people burning or dying. We need to ensure that we give people first.
Wir wollen nie mehr Leute verbrennen oder sterben sehen. Wir müssen sicherstellen, dass wir ihnen die bestmögliche Information geben, sodass sie wissen, wo die Gefahren lauern.
So that they are informed and they are not going to get into those particular challenges.
Joe Balekas Augen glänzen voller Tatendrang, als er die Wissenschaftler aus Alexandra hinaus begleitet. Denn sein Traum ist es, nie mehr im Morgengrauen vom Klang dumpfer Hammerschläge geweckt zu werden.
Es war die weltweit größte Chemiekatastrophe. Im Dezember 1984 in Bhopal, einer Industriestadt im Norden Indiens. Es habe überall nach verbrannten Chilis gerochen. Ein stechender, beißender Geruch. Die Augen tränten. So schildern fast alle Überlebenden das furchtbare Ereignis. Hochgiftiges Methylisocyanat, MIC, war durch ein Leck im Tank von Union Carbide ausgetreten, einer Fabrik, in der Pflanzenschutzmittel hergestellt werden. Das weiße Gas drang in die Lungen der Menschen, in den Magen. Tausende sind elend erstickt. Die Gaskatastrophe offenbarte aber noch ein anderes Desaster. Lange vor jener Nacht hatten die Angestellten von Union Carbide über viele Jahre hinweg toxische Abfälle auf dem Gelände entsorgt. Bis heute lagert dort tonnenweise Giftmüll. Der kann in Indien nicht entsorgt werden, verseucht aber weiterhin den Boden. Pläne, einen Teil der Abfälle in Deutschland zu entsorgen, sind vor kurzem gescheitert. Zu teuer, zu aufwendig, zu unsicher. Die indische Regierung hat keine Lösung. Und die Menschen? Die kämpfen weiter für sauberes Wasser und für eine giftfreie Umgebung. Laila Knüppel und Nicole Schershun waren vor Ort.
Wir Um Hasirabi hat sich eine Menschentraube gebildet. Männer mit ernsten Gesichtern, Frauen in bunten Saris. Die 57-jährige Aktivistin erzählt den Anwohnern in einem Viertel im Norden Bhopals, was die meisten schon lange vermuten. Das Wasser, das sie täglich trinken, ist verseucht. Mit Blei, anderen Schwermetallen und toxischen Stoffen. Aus der alten stillgelegten Pestizidfabrik Union Carbide direkt nebenan dringen gesundheitsgefährdende Chemikalien ins Grundwasser. Jahrelang hat das US-Unternehmen auf dem Gelände seinen Müll verklappt, erzählt Hasirabi. Einige Kommunen Bhopals werden deswegen mittlerweile mit sauberem Wasser versorgt. Nach jahrelangem Protest der Anwohner und erfolgreicher Klage vor dem obersten Gericht ließ die Regierung neue Wasserleitungen legen, aus 30 Kilometer Entfernung. Doch andere Nachbarkommunen sind leer ausgegangen, erzählen einige aufgebrachte Anwohner. Das verseuchte Grundwasser breitet sich weiter aus, sagen Umweltaktivisten. Davon seien mehr als 60.000 Menschen betroffen. Hasirabi kämpft seit Jahren gemeinsam mit vielen anderen gegen das US-Unternehmen Union Carbide und seinen Nachfolger Dow Chemical, gegen das Desinteresse der Politiker und der Öffentlichkeit. Und dafür, dass der chemische Müll endgültig entsorgt wird. Dow Chemical soll den gesamten chemischen Abfall zurück in die USA bringen und dort entsorgen, sagt Hasirabi. Die indische Regierung muss den Druck auf die Verantwortlichen erhöhen. Knapp 30 Jahre ist das Unglück von Bhopal her einer der größten Chemieunfälle weltweit. Mehr als 40 Tonnen des hochgiftigen Gases Methylisocyanat, kurz MIG, drangen aus der Union Carbide Anlage. Der weiße Rauch kroch durch die Straßen und Gassen der anliegenden Viertel. Mehr als 20.000 Menschen starben, Hunderttausende leiden noch immer an den Folgen. Lungenerkrankungen, Augenproblemen und Bluthochdruck. Viele Frauen können keine Kinder mehr bekommen. Heute schlummert die Fabrik inmitten grüner Bäume. Rostige Leitungen und Tanks ragen aus fahlem Gras empor. Ein paar Ziegen grasen daneben, Kinder spielen Cricket. Zwar ist es verboten, das Gelände zu betreten, aber darum kümmert sich kaum jemand. In die meterhohe Fabrikmauer sind längst große Löcher gebrochen. Der Stacheldraht am Fabrikeingang ist heruntergetreten. Hier habe er früher gearbeitet, erzählt Thier Schauhen. Als Arbeiter kontrollierte er den Druck, die Temperatur und die Fließgeschwindigkeit direkt an den Ventilen der Pestizidfabrik. Mit dem Auto fährt er an den südlichen Zipfel des Fabrikgeländes. Dort habe Union Carbide einen Hauptteil seines Mülls entsorgt, erzählt der einstige Fabrikarbeiter. Zunächst wurden die Chemikalien einfach auf den Boden gekippt, später in einem sogenannten Verdunstungsbecken entsorgt.
Ein Verdunstungsbecken ist eine einfache Sache. Sie haben ein Becken gegraben, ein bisschen Plastikplane reingelegt und da die chemischen Stoffe reingegossen.
Heute steht das Wasser schwarz in dem Tümpel. Nebenan spielen Kinder, ein leicht chemischer Geruch steigt auf. Das gesamte Gelände sei verseucht, sagt Schauhen. Rachna Dingra beugt sich über eine Karte des alten Union Carbide Geländes. Die Aktivistin versucht schon seit Jahren herauszufinden, was dort genau im Boden und im Grundwasser unter dem einstigen Fabrikgelände vor sich hinrottet. Sie ist die Hauptkoordinatorin der International Campaign for Justice in Bhopal. 1990 schickte die Organisation Bodenproben zur Untersuchung nach Boston. Sie haben Schwermetalle wie Blei und Quecksilber gefunden, sagt Dingra. Quecksilber schädigt das Gehirn und bei Schwangeren den Fötus. Außerdem haben sie noch Chlorobenzine gefunden, Stoffe, von denen man weiß, dass sie Leber, Lunge, Niere und das Gehirn schädigen. Auch zwei Greenpeace-Studien und eine aktuelle Untersuchung des vom indischen Staat beauftragten Instituts für Toxikologie haben bereits viele dieser Stoffe sowohl im Wasser als auch im Boden nachgewiesen. Aber auf dem Gelände der alten Union Carbide Fabrik hat sich seit der Katastrophe kaum etwas geändert. Selbst im ehemaligen Chemielabor scheint die Zeit stillzustehen. Braune Apothekerflaschen verstauben in den Regalen. Durch die Fenster wuchern Bäume und Sträucher ins Labor. Seit Jahren streiten die Aktivisten jetzt schon mit der indischen Regierung über die Entsorgung des Giftmülls. In Indien gibt es dafür keine geeigneten Anlagen. Noch vor ein paar Monaten war auch Deutschland für die Entsorgung im Gespräch. 350 Tonnen hochtoxische Abfälle sollten in Hamburg sicher verbrannt werden. Gerade mal 5% der gesamten Müllmenge. Doch selbst dieser Deal platzte. Zu unsicher, zu kostspielig, zu gefährlich. Bis der Giftmüll von Bhopal endgültig entsorgt wird, können also noch etliche Jahre vergehen.
Neues aus der Wissenschaft hat heute Brigitte Osterrath.
Südostasien exportiert jedes Jahr fast 500.000 Häute von Pythonschlangen. Hauptabnehmer ist die Mode- und Lederwarenindustrie, vor allem in Italien, Deutschland und Frankreich. So lautet das Ergebnis einer Studie des Internationalen Handelszentrums der Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit der Weltnaturschutzunion und Traffic, einer Organisation, die den Handel von Wildtieren überwacht. Die meisten Häute stammen von der Netzpython, gefolgt von der dunklen Tigerpython. Offiziell kommen viele der Schlangen aus legalen Nachzuchten. Die Artenschützer bezweifeln das aber. Zwar ließe sich im Rahmen des Berichts nicht eindeutig beweisen, dass viele der Häute illegal gehandelt würden. Ein deutlicher Hinweis sei aber, dass ein Großteil der Häute zunächst nach Singapur gebracht, dort gelagert und dann reexportiert würde. Das ermögliche ein Reinwaschen von illegal erbeuteten Häuten. Die Stacheln des Baumstachelschweins haben Forscher zu neuen Medizininstrumenten inspiriert. Die Stacheln der Nagetiere dringen besonders leicht durch die Haut und haften sich dort mit Widerhaken fest, berichten Mediziner der Harvard Medical School in Boston. Nach dem Vorbild dieser Stacheln ließen sich Nadeln erschaffen, die beim Stechen weniger Schmerzen verursachen. Oder hohle Instrumente, mit denen man einen Zugang in den Bauchraum legen und offen halten kann. Die Wissenschaftler hatten Kunststoffstacheln nach dem natürlichen Modell angefertigt und deren Eigenschaften an Schweinehaut und Hühnermuskeln getestet. Das Baumstachelschwein, auch Urson oder nordamerikanischer Baumstachler genannt, lebt in Kanada und im Norden und Westen der USA. Das etwa 1 Meter lange Tier trägt auf dem Rücken etwa 30.000 Stacheln, die ihm zur Verteidigung dienen. Zwei neue Brücken in der Stadt Biberach im Schwarzwald sollen Fledermäusen den richtigen Weg weisen. Die 4 Meter breiten und 40 Meter langen Stahlgerüste tragen Detektoren, die Ultraschallsignale aussenden und reflektieren und lenken die Fledermäuse so sicher von einem Waldgebiet ins andere. Das 400.000 Euro teure Projekt war nach Angaben des Landratsamtes nötig geworden, weil eine neue Umgehungsstraße das Jagdgebiet der Tiere in 2 Teile teilt. Naturschützer haben befürchtet, dass die Tiere bei der Jagd nach Insekten gegen fahrende Autos prallen. Eine mehrjährige Untersuchung soll jetzt zeigen, ob die Fledermäuse sich tatsächlich nach den Ultraschallsignalen richten und entsprechend über die Brücke fliegen. Während Unterführungen aus Erfahrung meist gut für solche Zwecke geeignet sind, besteht unter den internationalen Wissenschaftlern Uneinigkeit darüber, ob das Ganze auch mit Brücken funktioniert. Der Naturschutzbund kritisierte das Projekt. Hätte man die Strecke der Umgehungsstraße leicht geändert und direkt Naturschutzexperten eingesetzt, dann hätte man sich die Brücke sparen können und damit auch etliche 100.000 Euro. Ein Schnelltest soll jetzt nachweisen können, ob ein Mensch von einer bestimmten Giftschlange gebissen worden ist. Den Test entwickelt hat das Biodiversität- und Klimaforschungszentrum in Frankfurt gemeinsam mit dem Biotechnologieunternehmen MiproLab und Forschern in Myanmar. In die Testkassette tropft man etwas Blut des Gebissenen. 20 Minuten später zeigt der Schnelltest an, ob sich darin das Gift der gesuchten Schlange befindet. Bestätigt das Ergebnis die Vermutung, kann der Arzt sofort das Gegengift injizieren und muss nicht erst abwarten, ob der Patient die passenden Symptome zeigt, wie es nach Angaben der Forscher derzeit in Entwicklungsländern gemacht wird.
Und das war Deutsche Welle Wissenschaft. Wenn Sie sich für weitere Themen aus der Wissenschaft interessieren, dann finden Sie die auf unserer Internetseite www.dw.de/wissenschaft. Und da gibt es diese Sendung auch zum Nachhören als Podcast. Das war's von mir, Gudrun Heise. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie's gut und bis bald.